Ich habe gewisse Vorteile verglichen an anderen Griechen. Ich bin nicht in Griechenland geboren, ich bin nicht in Griechenland aufgewachsen. Ich habe Griechenland wegen der Sprache gewählt und Griechenland ist meine sprachliche Wahlheimat. Das gibt mir die Möglichkeit, das Land von der Distanz zu betrachten. Und ich bin ein guter Beobachter.
Petros Markaris, Schriftsteller.
Er hat eigentlich von Anfang an immer die Finger in die Wunden der griechischen Gesellschaft gelegt, auf eine Art und Weise, die man ertragen kann, die man auch gut lesen kann, bei der man nicht in Depressionen verfällt, sondern die einen anregen, darüber nachzudenken, sich mehr darüber zu informieren, die eine neue Sichtweise ermöglichen.
Michaela Prinzinger, Übersetzerin.
Er ist also auch ein Linker, ja. Er ist nicht jemand, der sich sagt, so, ich möchte jetzt Schriftsteller werden, sondern er ist jemand, der was zu sagen hat und deshalb Schriftsteller wurde. Ne?
Hans Kaufmann, Journalist.
Für mich ist also der Kriminalroman ein Weg oder ein Vehikel, um die sozialen und politischen Umstände in Griechenland zu beschreiben, und zwar nicht nur die gegenwärtige, sondern die gegenwärtige in Bezug auf die Vergangenheit.
Finanzkrimi in Griechenland. Der Autor Petros Markaris und sein Land in der Krise. Eine Sendung von Stefan Bergholz.
Athen im Sommer 2011. Ich bin mit Petros Markaris im Café seines griechischen Verlegers verabredet. Auf dem Weg dorthin spielt ein Straßenmusikant melancholisch-wehmütige Klänge auf seinem Akkordeon. Als ich ihn frage, wer denn der Komponist sei, strahlt er mich an und sagt, Obrotos din Elatha, der erste und größte in Griechenland, also Stelios Kasantzidis, eine Legende des Rembetiko. Griechischer Blues klingt sehr passend in diesen Tagen. Das Café liegt in einer kleinen Nebenstraße im Zentrum, gleich um die Ecke von Monastiraki, dem Flohmarkt in der Fußgängerzone, unterhalb der Akropolis.
Das Altzentrum hier. Nur ist dieser Teil, dieser Hinterhof hier, das sind Bauten aus den 30er Jahren, die jetzt die meisten verlassen da liegen. Aber es ist schön, ich mag das, nicht? Also es erinnert an das alte Bild von Athen, das ist schön.
Vor dem Eingang deutet Markaris lächelnd und auch ein bisschen stolz auf seine Bücher, die im Schaufenster ausgestellt sind. Der Schriftsteller ist 74, wirkt aber jünger. Er ist aufmerksam, impulsiv und neugierig, lacht gerne, streitet gerne und ist ein schlagfertiger Gesprächspartner. Nur manchmal zieht er, um innezuhalten und zur Beruhigung, an seiner Pfeife. Deutsch spricht er, weil er in Istanbul auf eine deutsche Schule ging und später in Wien studiert hat. Der Weltbürger Markaris, Sohn einer Griechin und eines Armeniers, drückt sich in drei Sprachen aus. In Türkisch, seiner Geburtssprache, in Griechisch, seiner Schreib- und Heimatsprache und eben in Deutsch, der Sprache einer Kultur, in der er sich, wie er sagt, tatsächlich am besten auskennt. Zielstrebig führt mich Markaris jetzt in den Hinterhof des Cafés, das sein Verleger gerade erst eröffnet hat. Unter einem Sonnenschirm nehmen wir Platz.
Mein Verleger sagte, wenn man investieren soll, dann bitte während der Krise. Und wenn man jetzt mit der neuen Investition die Krise überlebt, und dann kann man hier auch weiter ausbauen. Ich finde das klug.
Doch der Verleger ist eine optimistische Ausnahme in diesen Tagen in Griechenland. Die Stimmung wirkt niedergeschlagen und wehmütig wie zu Rembetiko-Zeiten. Der griechische Blues steht im Kontrast zur ewig strahlenden Sonne über dem Land. Jetzt hat sich die Krise wie ein Nebel über den Alltag gesenkt.
Die Griechen stehen bei den Banken tief in Schulden. Sie haben ja mit Krediten gelebt und ihr ganzes Dasein durch die Kredite finanziert. Und die Banken haben ja gut daran verdient. Ich meine, bis vor 3 Jahren, da kam die Post zu nach Hause und sie bekamen einen Umschlag. Und wenn sie ihn geöffnet hätten, da stand eine Kreditkarte drin. Und sie könnten anrufen und sagen, wozu die Kredite haben. Sie sagen, kannst du behalten, macht nichts. Also wir verlangen ja keine Gebühren dafür. Kannst du benutzen, wenn du willst. So ging das natürlich, wenn man das so bekommt. Und wenn man mit einem Volk zu tun hat, das gerne konsumiert, war das ein Riesengeschäft. Und jetzt stehen alle diese Leute bei den Banken in Schulden, können ihr Kredit nicht bezahlen.
Mit seinem neuesten Kriminalfall, dem sechsten mittlerweile, ist Petros Markeris in der unmittelbaren Gegenwart angekommen. Der Band Faule Kredite ist der erste Teil einer Trilogie zur Finanzkrise Griechenlands. Der Kriminalroman ist im Bankenmilieu des Landes angesiedelt und in den Unsicherheiten und Ängsten inmitten der gegenwärtigen Krise. Zu Beginn klagt der Kommissar Kostas Charitos:
Die Stimmung unter den Kollegen erinnert mich an die Mobilmachung unter der Junta im Jahr 74, als Griechenland auf die türkische Invasion in Zypern reagieren musste. So wie damals brodelt die Gerüchteküche und jeder gibt seinen Senf dazu. Der eine sagt, das ganze 13. Monatsgehalt würde gestrichen, ein anderer behauptet, nur das halbe Weihnachtsgeld, ein dritter ist wieder anderer Meinung, Weihnachts-, Oster- und Urlaubsgeld würden zu einem Viertel gekürzt. Und in dieser Atmosphäre verteile ich das Hochzeitskonfekt.
Denn Tochter Katharina heiratet endlich den seit langem eingeführten Schwiegersohn ins B, den Arzt Fanis. Kostas Charitos Fall führt ihn diesmal ins Zockermilieu auf höchstem Niveau. Mehrere Banker werden ermordet, grausig enthauptet mit einem Schwert. Und bei den Ermittlungen geht es bald um Investment und Hedgefonds, um faule Kredite und Zahlungsboykott, um Habgier, Missgunst und Rache. Immer wieder lässt Petros Markeris, der übrigens einmal Volkswirtschaft studiert hat, Klagen oder auch Erklärungen einiger Akteure zur Finanzkrise und zu den Sparmaßnahmen anklingen. Ein Bankbeamter beispielsweise erklärt dem Kommissar:
Sehen Sie, Griechenland lebt auf Pump. Sei es mit Hypotheken, Verbraucherdarlehen, Geschäfts- oder Urlaubskrediten. Die griechische Wirtschaft dreht sich einzig und allein um diese Achse. Die Banken halten über die Hälfte der Griechen in Geiselhaft. Jetzt in der Krise hat sich die Lage noch verschärft. Und keine Geiselhaft ist angenehm. Jeder versucht zuerst einmal, ihr auf friedliche Weise zu entkommen. Und wenn das nicht klappt, dann bleibt nur die Möglichkeit eines Befreiungsschlags. Daher müssten sie halb Griechenland überprüfen, um herauszufinden, welche Geisel schließlich Vergeltung geübt hat. Klingt nach keiner leichten Aufgabe.
Doch mit viel Geduld, Kombinationsgabe und durch einige Zufälle gelingt es Kommissar Charitos, gegen alle Widerstände den Fall zu klären. Wie schon in den vorherigen 5 Fällen nimmt der Leser an den Ermittlungen teil und natürlich am Familien- und Ehealltag des Kommissars. Wieder freut man sich über die Schrullen, den Gerechtigkeitssinn und die Traditionsverbundenheit von Kostas Charitos. Zum Frühstück nimmt er gewöhnlich ein Croissant und einen Mokka alter Schule zu sich. Zum Abendessen am liebsten die köstlichen gefüllten Tomaten seiner Ehefrau Adriani. Petros Markeris erklärt, was diesen Kommissar und seine Frau auszeichnet.
Er und seine Frau, und das wollte ich auch zeigen, die kommen aus einer anderen Generation. Diese Generation, die sogenannten Dorfgeneration Griechenland, die hat unter sehr armen Umständen gelebt und überlebt. Sie wissen, wie man mit wenig Geld auskommen kann. Und sie sehen die Frau, die sorgt nicht nur für ihren eigenen Haushalt, sondern auch für den Haushalt der Tochter. Und das findet sie ganz normal, weil ja diese Generation, weil sie so arm war, auch sehr solidarisch war. Was verschwunden ist, was ich in Griechenland immer sehe, das ist diese Solidarität. Die griechische Gesellschaft der 60er und 70er Jahre war eine sehr solidarische Gesellschaft. Diese Solidarität ist einfach weg jetzt.
»1995 erschien in Griechenland Markeris erster Kriminalroman mit Kommissar Charitos. Da war der Autor bereits Ende 50. Mit Fernsehserien hatte er gutes Geld verdient, als Skriptautor das Dialogschreiben gelernt. Doch diese Phase war für ihn abgeschlossen, es interessierte ihn nicht mehr. So erfand Markeris seine Krimi-Figuren. Im Jahr 2000 lag die deutsche Übersetzung von Hellas Channel im Diogenes Verlag vor.
Und ich wusste sofort, der wird ein Knaller. Der kommt auf dem deutschen Buchmarkt an, weil der hat so einen Witz, der hat so eine ungewöhnliche Art zu schreiben. Der packt einen gleich bei der ersten Zeile. Das wird ein Renner.
So erinnert sich Michaela Prinzinger an ihr erstes Leseerlebnis mit Petros Markaris. Prinzinger wurde von Beginn an Markaris Übersetzerin ins Deutsche. Ein Glücksfall für beide. Denn Michaela Prinzinger trifft, wie Markaris, den schnoddrigen Ton von Großstädtern.
Man hat Markaris selbst ja immer wieder mit Donna Leon oder Andrea Camilleri verglichen. Interessant ist, in seinem autobiografischen Buch Wiederholungstäter zu lesen, welche Autoren er selbst gern gelesen hat und welche Autoren ihn inspiriert haben. Das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel dazu, wie man ihn einordnen kann.
In seinem Buch Wiederholungstäter, ein Leben zwischen Istanbul, Wien und Athen, schreibt Markaris:
Der moderne Kriminalroman ist unmittelbarer Nachfahre des bürgerlichen Romans des 19. Jahrhunderts und beschreibt die Großstädte so wie Victor Hugo Paris oder Charles Dickens London. Der Leser der Elenden vergisst zumeist, dass dieser Roman vor allem eines ist: ein Gesellschaftsroman mit Kriminalhandlung. Ein Polizist jagt einen Ausbrecher, der ihm immer wieder entwischt. Im Kern ist auch Dickens Große Erwartungen ein Kriminalroman. Sowohl Hugo als auch Dickens setzen eine Krimihandlung ein, um von den großen Städten zu erzählen, von den sozialen Ungerechtigkeiten und den Beziehungen zwischen Tätern und Opfern.
Für mich ist er schon relativ einzigartig, auch durch diese Form des Präsens, das er wählt, was so eine ganz starke, tolle Unmittelbarkeit erzeugt seiner Texte.
Markaris Kriminalserie wird mittlerweile in 10 Sprachen übersetzt und ist in 12 Ländern zu bekommen. Die meisten Anhänger findet sie im deutschsprachigen Raum, gefolgt von Griechenland und Italien. Die deutsche Übersetzung des neuesten Romans »Faule Kredite« wurde vom Verlag aus Aktualitätsgründen einige Monate früher als geplant auf den Markt gebracht. Die Kritiken fielen unterschiedlich aus. Die einen schätzten zum Beispiel die Glaubwürdigkeit, mit der Markaris die Folgen der Finanzkrise auch im Privaten beschreibt. So bleibt auch Kommissar Charitos von den staatlichen Sparmaßnahmen nicht verschont. Andere, wie etwa die Kritikerin der FAZ, vermissten im neuesten Fall eine Analyse der tiefgreifenden Veränderungen in Griechenland. Ein Missverständnis, findet Übersetzerin Michaela Prinzinger. Was kann und soll denn ein unterhaltsamer Kriminalroman leisten, fragt sie sich. Und was leistet Petros Markaris?
Er hält der Gesellschaft einfach den Spiegel vor. Er kann jetzt hier keine Lösungen anbieten und keine wirtschaftspolitischen Analysen machen. Es gelingt ihm wunderbar, mit dieser leichtfüßigen Art die Menschen zu sensibilisieren, für die Probleme Griechenlands offener zu machen und den Witz auch verständlich zu machen, die Lebensart, mit der die Griechen mit dieser Krise umgehen.
Der erste Roman, der mit Geld zu tun hat und auch teilweise die Krise vorweggenommen hat, das war live. Das war die Zeit gerade vor den Olympischen Spielen. Das waren die Olympischen Bauten, wer daran ganz gut und ganz stark verdient hat. Im Live stehen schon die Ansätze, dass diese Politik keine Zukunft hat, dass das dann zugrunde gehen wird, weil es schlecht wirtschaftet.
Live erschien 2003 in Griechenland und ein Jahr später, im Jahr der Olympischen Spiele, auf Deutsch. Der Kommissar ermittelt auf den Baustellen des Olympischen Dorfs. Ein Bauunternehmer ist tot aufgefunden worden. Betrügereien und Steuerhinterziehung kommen zur Sprache, politische Ränkespiele bis in höchste Kreise, das Abkassieren von EU-Geldern, kurz Subventionsbetrug und die ganz alltägliche Korruption im Land bilden den Hintergrund der Geschichte. Als der Kommissar zu einem Tatort kommt, stellt er mit einem kurzen Blick zunächst fest:
Das Wohnhaus ist einer von jenen in Windeseile hochgezogenen Bauten, die ursprünglich einmal 2 Familienhäuser waren. Dann haben die Besitzer die Baupolizei oder einen führenden Parteifunktionär bestochen, um illegal noch 2 Stockwerke draufzusetzen und dadurch die Mitgift der Tochter um das Studium des Sohnes zu finanzieren.
Bis heute hat der griechische Staat keine offizielle Schlussbilanz zu den Kosten der Olympischen Spiele von 2004 vorgelegt. Dass es sich um ein wirtschaftliches Fiasko handelt, war Markeres laut eigener Aussage schon damals klar.
Der Haushalt von den Olympischen Spielen betrug 2,5 Milliarden Euro. Wissen Sie, wie viel sie gekostet haben? 18. Und ich habe gesagt, naja, wenn man um 15,5 Milliarden das Budget aufpumpt, das wird schlecht ändern. Da muss man nicht ein Finanzexperte sein, das sieht man schon. Denn alles wird durch Kredite finanziert. Das habe ich damals gesagt.
Wie sehr Griechenland auf Sand gebaut ist, lässt Markeres in seinem Fall der Großaktionär von 2007 anklingen, als sein Kommissar Kostas Charitos grübelt.
Griechenland ist eine riesige Börse, wo alle mit ihren Papieren handeln, vom Aktienpaket bis zum Universitätsdiplom, vom Masterabschluss bis zur Promotion. Damit sichert man sich Positionen und erwirtschaftet sich Gehaltszulagen, ohne dass irgendjemand weiß, worin ihr tatsächlicher Wert eigentlich liegt. So kann man sich mit einem Jura-Diplom auf der Sternwarte und mit einem Physikabschluss bei der Polizei wiederfinden. Wie an der Börse handelt man einfach mit seinem Papier.
Es ist nicht so, dass 10 Millionen Griechen alle korrupt sind. Sie sind teilweise Profiteure und teilweise Opfer eines ganzen maroden Staatsapparats und einer politischen Klasse, die davon Nutzen zieht. So muss man das sehen.
Streift man im Sommer 2011 durch die Straßen Athens, erkennt man leicht die Auswirkungen der rigiden Sparmaßnahmen. Für die breite Masse ist kein Geld mehr da, um zu konsumieren. Viele Ladenbesitzer haben schon aufgegeben. Reisebüros stehen leer, Tabakläden, selbst Tavernen in den Touristengassen der Altstadt.
Man kann nicht die Leute immer mit Steuern belassen. Man muss diesen maroden Staatsapparat sanieren. Man muss sparen am Staatsapparat. Man muss die Ressourcen für diesen maroden Staatsapparat kürzen. Wir werden Ende dieses Jahres eine Arbeitslosenquote von 17% haben. Das ist also die Einschätzung, nicht? Von diesen 17% Arbeitslosen kommen fast alle, fast ausschließlich aus dem Privatsektor. Und das finde ich total ungerecht. Es kann nicht so sein. Und ich bin ja empört und wütend, weil das so einseitig behandelt wird.
Im Juni 2011 unterschrieb Markeres zusammen mit rund 30 weiteren griechischen Intellektuellen einen Aufruf an die Politiker des Landes unter der Überschrift »Traut euch«. Lasst Populismen wie »Zurück zur Drachme«, »Raus mit der Troika«, »Raus aus der EU« weg und findet gemeinsam mit den europäischen Partnern einen Weg aus der Krise.
Es hat keinen Zweck und es macht keinen Sinn, wenn man sagt, jetzt muss die politische Klasse weg. Die wird doch nicht weggehen. Und das Land kann demokratisch ohne diese politische Klasse nicht regiert werden. Was man kann, ist, dass man auf diese politische Klasse so viel Druck ausübt, dass sie mal das Richtige können. Von der Seite der Europäer kommt ein Druck, und er kommt auch ganz hart. Wir müssen haben Druck ausüben, und zwar nicht, indem sie sagen, jetzt muss die politische Klasse weg, verschwinden, sondern dass man ihnen sagt, ihr müsst mehr machen, das reicht nicht aus. Je strenger man jetzt die Maßnahmen sind, desto rascher werden wir aus der Krise kommen.
Doch Markeres Argumentation dreht sich im Kreise und drückt letztlich auch seine Ratlosigkeit aus, wenn er sagt,
man muss nicht den Leuten Steuer aufbürden, man muss diesen riesigen maroden Staatsapparat sanieren, der enorme Ressourcen frisst. Aber dieser enorme Staatsapparat ist auch die Klientel der Regierungen. Es war immer so in Griechenland. Und natürlich wollen sie diese am wenigsten angreifen, ne?
Und dann gibt es da noch jene Griechen, die den Staat entweder als Versorgungsapparat für die eigenen Bedürfnisse ansehen oder aber als Institution, die zu hintergehen ist. Der deutsche Journalist Hans Kaufmann hört sich bei seinen vielen Aufenthalten in Griechenland oft unter seinen Gastgebern um. Er wolle das keineswegs verallgemeinern, sagt er vorsichtig, aber mit den Steuern scheinen es manche Einheimische nicht so genau zu nehmen. In dem zerklüfteten, unübersichtlichen, mit ungezählten Inseln und ihren jeweiligen Provinzfürsten ausgestatteten Land, ist eine geordnete Struktur schwer herzustellen, sind Kontrollen kaum möglich.
Gerade auf dem Land, in ländlichen Bereichen, am Ende dieser Welt ist dieses Dorf, wo wir Urlaub machen, das ist 20 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Wenn oben eine Steuerfahndung war, dann wird das sofort, sofort weitererzählt per Handy, alles kein Problem mehr. Und wenn die ankommen in dem Dorf, ist alles zu. Ja? Und 4 Stunden später ist alles wieder offen.
Großer Teil aber der Bevölkerung, der wehnt sich immer noch in Illusionen. Sie sagen, ah ja, aber weißt du, vielleicht, ja, was sollen die Europäer, die werden uns doch helfen. Das stimmt nicht. Sie werden nicht helfen, aber sie werden auch harte Maßnahmen. Und ich meine, dass man sagt, wir bekommen das Geld ohne Garantien, ist doch kindisch.
So regt sich Markeres über manch naive Forderung seiner Landsleute auf. Doch andererseits, Markeres kennt die Mentalität der Griechen ziemlich genau. In seinem Stadtführer von 2010 mit dem Titel »Quer durch Athen« schreibt Markeres:
»Ein unvergesslicher Freund, ein Universitätsprofessor, sagte einmal zu mir, ganz Athen geht samstags Schuhe shoppen. Und ein bekannter griechischer Kabarettist drückte es so aus, gema Senf shoppen im Supermarkt. Alle beide erfassen den Kern der Athener Mentalität. Abhängen, bummeln, konsumieren. Shoppen ist das Größte.«
Ist das heute immer noch so, will ich von Markeres wissen.
Nicht mehr. Aber woher kommt das? Die Griechen hatten, als das Land arm war, ein sehr anständiges Niveau. Das Land war arm, aber es lebte anständig. Es konnte auch mit wenig Geld auskommen. Was noch dazu kommt, ist, dass dieses Land ein hohes Niveau dessen hatte, was ich Kultur der Armut nenne. Diese großen Namen, die zwei Lyriker, die den Nobelpreis hatten, Seferis und Elitis. Der dritte, Rizzos, dieser große Lyriker. Was kommen noch dazu? Die Komponisten. Also Hatzidakis, Theodorakis, dieser geniale Dirigent Mitropoulos. Alle diese waren Kinder der Kultur der Armut. Denen hat der Staat keinen einzigen Groschen je bezahlt. Die haben alles selbst finanziert und geschafft.
Der Niedergang Griechenlands habe 1981 begonnen, meint Markeres. Als das Land der Europäischen Union beitrat, kam viel Geld herein. Darauf sei die Gesellschaft nicht vorbereitet gewesen.
Dann kam nach 80 das Geld in Strömen gemessen an griechischen Verhältnissen ins Land. Aber die Griechen hatten keine Kultur des Reichtums. Warum? Weil sie jahrhundertelang Teil des Osmanischen Reichs waren. Und das Osmanische Reich hatte kein Bürgertum. Sie kennen das Bürgertum nicht. Sie kennen nicht, was das Bürgertum in Europa geschafft hat. Wenn Sie Griechen vom Bürgertum reden, dann meinen Sie nur die reichen Leute. So ist das in Griechenland. Und das Zweite, was sie nicht hatten, eben deswegen, weil sie Teil des Osmanischen Reichs waren, war die Aufklärung. Und wenn die beiden fehlen, hat man keine Kultur des Reichs. Denn so wurde auch diese Kultur in Europa geschafft. Durch Bürgertum und Aufklärung. Das hatten die Griechen nicht.
Er ist im Lauf dieser 10 Jahre von Buch zu Buch immer anerkannter geworden. Vielen Griechen fällt es nicht so ganz leicht, seine Kritik zu verdauen, weil er da ganz sozusagen mit dem Seziermesser rangeht. Er schont seine Landsleute nicht. Das fällt manchen ein bisschen schwer. Aber im Großen und Ganzen finden seine Bücher auch in Griechenland ein großes Echo und ein großes Publikum.
Markeres Übersetzerin Michaela Prinzinger. Über die Jahre ist der Schriftsteller zu einer moralischen Instanz für Griechenland geworden. Auswärtige Medien befragen ihn gern, wollen sie eine kritische und differenzierte Auskunft über Griechenland erhalten. Und in Griechenland selbst? Beschimpfen ihn da manche als Nestbeschmutzer?
Wegen meiner Artikel, nicht wegen meiner Romane. Ich schreibe in Zeitungen, ich schreibe in Blogs, ich schreibe immer, fast jeden zweiten Tag. Und manche sind sauer, weil ich die nackte Wahrheit sage.
Markaris ist aber nicht nur über die wirtschaftliche Situation Griechenlands beunruhigt. Er sorgt sich auch um die politische Stabilität im Land.
82% aufgrund einer letzten Umfrage der Griechen sind mit der Regierung nicht zufrieden. 79% sind mit der Opposition nicht zufrieden. Das ist eben diese Stimmung, die taugen nichts, sie müssen weg. Also ich bin sehr beunruhigt. Ich weiß nicht, ob es eine Revolution geben wird. Was ich weiß, ist, dass im politischen System die extreme Rechte mehr Zufluss gewinnt. Und das ist neu in Griechenland. In Griechenland hatte die extreme Rechte vor allem nach der Junta keine Zukunft. Es waren nur also Splittergruppen, Kleine, die einfach Krach gemacht haben. Jetzt ist es nicht mehr so.
Petros Markaris lebt seit 1965 in der griechischen Hauptstadt. Aber er ist ein Weltbürger und man muss schon ein wenig Glück haben, um ihn in Athen anzutreffen. Er ist heute in Paris, morgen in München, übermorgen in Wien. Heimat bedeutet ihm wenig. Der Schriftsteller, der im Januar 2012 75 Jahre alt wird, genießt seine Freiheit.